Herzlich willkommen. Wir sind bei Episode 17 der Leseoptimistin und ich freue mich sehr. Ich habe heute wieder ein für mich überraschend spannendes Buch entdeckt bzw. empfohlen bekommen, nämlich Stark in stürmischen Zeiten von Bodo Jansen und Anselm Grün. Empfohlen wurde mir dieses Buch von Steuerberaterin Silke Schneider aus Nistertal. Silke, hallo erstmal, ich freue mich, dass du dabei bist.
Ja, hallo Angela. Ich freue mich auch, dass dir das Buch zugesagt hast und dass du dich halt eben damit auseinandergesetzt hast.
Genau, wir kennen uns ja vom Delphin. Jetzt sag doch 2, 3 Sätze. Wo kommst du her, deine Kanzlei und was verbindet dich mit dem Thema Führung? Denn darum geht es ja in diesem Buch.
Ja, also ich bin Steuerberaterin in Nistertal, das ist im Westerwald. Die Kanzlei führe ich gemeinsam mit meinem Kollegen, den Andreas Kind. Wir haben 22 Mitarbeiter und betreuen mittelständige Unternehmen bei uns in der Region. Mhm. In unserem Kanzlei haben wir es so geregelt, dass wir die Aufgaben verteilt haben und Mitarbeiterführung ist da halt eben mein Part. Und Mitarbeiterführung macht mir auch Spaß. Also es ist für mich eine Sache, die sehr positiv ist dahingehend, dass ich Leute weiterentwickeln kann und dafür sorgen kann, dass wir halt eben eine gute Stimmung haben und dadurch halt eben auch die Leute motiviert bei uns ins Haus kommen. Ja, und da ich mich mit Mitarbeiterführung halt eben auseinandersetze, bin ich dann halt eben auch auf dieses Buch dann gestoßen, beziehungsweise gestoßen worden.
Ja genau. Also ich gebe ja zu, ich habe im ersten Moment gezuckt, als du das empfohlen hast, weil Anselm Grün und Religion habe ich jetzt nicht so viel damit am Hut. Aber wie gesagt, das Lesen, man kann ja einfach das Religiöse weglassen und das unter dem Begriff, was ist der Inhalt, was ist die Botschaft, betrachten. Und da waren sehr gute Anregungen drin, die wir gleich besprechen werden. Wie bist du denn auf das Buch gekommen?
Ja, auf das Buch bin ich gekommen quasi über einen Mandanten von mir. Der Mandant hat mir das Buch, was der Bodo Jansen geschrieben hat, ich muss noch überlegen, wie hieß das nochmal. Also auf jeden Fall, das hat er mir als Hörbuch geschenkt und das habe ich mir angehört und das fand ich total spannend. Dann hatte ich auch ein Buch über Führung von dem Anselm Grün auch bekommen, was halt eben auch sehr interessant war. Und dann bin ich auf dieses Buch dann gestoßen, das ja dann jetzt vor ein paar Jahren dann geschrieben worden ist, beziehungsweise ist schon die 4. Auflage. Ja, ich dachte, es wäre neu gewesen, aber das habe ich dann gedacht, diese Kombination von diesen beiden, das hört sich gut an. Also habe ich mir das mal besorgt und fand es halt eben auch sehr ansprechend.
Mhm, genau. Also bei Stark in stürmischen Zeiten hatte ich ja auch erst gedacht, Mensch, ist das was aktuell zur Krise? Nein, das ist schon älter. Also ich habe jetzt die Auflage von 2017 hier gelesen. Und der Untertitel sagt ja eigentlich auch, also es ist so, wenn man das mal in wichtigsten Erkenntnis zusammenfassen will, die Kunst, sich selbst und andere zu führen. Und es gibt sehr viele. Also ich sag mal, ich finde, es ist ein sehr tiefschürfendes Buch, weil es dazu anregt und animiert, erstens und am allerwichtigsten über sich selber als Führungskraft und als Mensch nachzudenken und zu reflektieren und aus dieser Nachdenkhaltung dann zu gucken, was bedeutet Führung? Und ich habe mir das als Satz hier sehr schön aufgeschrieben. Führung heißt, ein gutes Klima zu schaffen und die Arbeit so zu organisieren, dass sie zufrieden macht und den Einzelnen im Blick hat. Und darum geht es in dem Buch. Wie gelingt es gerade in der heutigen Zeit von auf der einen Seite, wir wollen ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen führen und auf der anderen Seite, wir wollen das Individuum in seinem Selbst, in seiner Art sich zu bewegen und da zu sein, weiterentwickeln.
Ja, genau, das hat mich auch so angesprochen, weil das im Prinzip genau in die Richtung geht, wie ich halt eben auch denke und wie wir ja auch in Delphinet auch schon immer wieder dran gearbeitet haben. Wichtig ist, dass man sich selbst als Führungsperson entsprechend positioniert, dass man selbst weiß, was man will und auch ja motiviert dann ins Unternehmen kommt, und dann kann man dann halt eben das auch an die Mitarbeiter weitergeben und dann die Mitarbeiter weiterentwickeln.
Genau, das bringt mich genau zu dem einen Punkt. Also es geht ja ganz viel um Fragen, und wo ich so richtig im positiven Sinne drüber gestolpert bin, es gibt ja diesen Spruch, wer fragt, führt. Und dann stellen die in dem Buch auch tatsächlich die Frage, naja, wohin will ich mich selbst eigentlich führen? Das ist mal der Ausgangspunkt. Welche Fragen stelle ich mir, um mich eben zu erkennen und zu führen, damit wir eben nicht nur Termine und Prioritäten managen, sondern die Menschen. Das hat mir so als Ausgangspunkt sehr gut gefallen.
Und was ich halt eben auch gut finde, dass in dem Buch wirklich nochmal das nochmal besonders hervorgehoben wird, dass man den Mitarbeitern selbst auch Verantwortung geben sollte und dass die auch die Verantwortung für sich selbst übernehmen sollen. Und das finde ich halt eben auch ganz wichtig. Es ist kein Führen dahingehend, dass ich den Ton vorgebe, sondern ich führe die Mitarbeiter dahin, dass sie eigenständig arbeiten können, also zu selbstständigen Menschen werden.
Genau. Hast du da ein Beispiel aus deiner eigenen Führungspraxis, wie du das praktizierst?
Ja, also bei uns ist es so, dass die Mitarbeiter schon direkt nach der Ausbildung ihren eigenen Arbeitsbereich bekommen, den sie eigenverantwortlich zu führen haben. Sie müssen auch ihre Planung, Jahresplanung eigenständig machen. Das wird nicht vorgegeben. Die wissen, welche Aufgaben sie zu erfüllen haben, und dementsprechend müssen sie dann halt eben sind sie dazu angehalten, ihre Aufgaben zu organisieren. Und wir machen es halt eben so, dass wir dann auch entsprechend der Entwicklung von den Mitarbeitern den entsprechend anspruchsvolle Arbeiten auch übergeben. Und das wird bei uns im Rahmen unserer Mitarbeiterzielgespräche jedes Jahr dann halt eben ausgearbeitet und auch geschaut, wo will der Mitarbeiter gerne hin und wie können wir ihn da unterstützen.
Mhm. Ja. Und wo sagst du aus dem Buch heraus, welche Gedanken oder Erkenntnisse haben dich besonders bewegt oder was nimmst du in deine Praxis mit?
Ja, also da gibt es ja verschiedene Ansätze, wie man noch mehr die Mitarbeiter dazu motivieren kann, halt eben eigene Entscheidungen zu treffen. Ein Tipp, der mir besonders im Kopf hängen geblieben ist, war das von wegen, wie ist es mit der Vergütung? Also was bekomme ich denn für ein Gehalt? Und da hat der Herr Jansen zum Beispiel dann aufgeführt, er hat sich damit mit einer Abteilung zusammengesetzt. Das waren, glaube ich, drei oder vier Personen mit der Führungskraft mit dabei. Und dann ging es dann darum, was denn jeder fürs neue Jahr dann für ein Gehalt dann zu bekommen hat. Und jeder sollte sagen, was er meint, was er verdient. Und ich habe dann auch gedacht, oh Gott, ne, wenn ich so etwas mache, dann kommen die alle und sagen, ich hätte gerne 100.000 Euro jedes Jahr oder wie auch immer. Er hat da wirklich gute Erfahrungen. Die haben da also das alles offengelegt. Die haben also mit der Abteilung zusammen da gesessen. Und er hat auch keine Vorgabe gemacht. Also er hat nicht gesagt, ihr habt jetzt mal 60.000, die müsst ihr jetzt auf euch verteilen, sondern er hatte dann hat in das freie Hand gelassen. Und da waren dann wirklich realistische Gehälter rausgekommen. Das finde ich sehr spannend. Ich habe es noch nicht umgesetzt, aber das habe ich mir schon mal gedacht, das könnte ich doch mal testen, mal schauen, was bei uns rauskommt.
Ja, genau. Also wenn du das machst, dann gib mir Bescheid. Das ist auch ein schönes Beispiel, eine schöne Geschichte in dem Buch. Da habe ich auch mir gedacht, Mensch, das ist wirklich ein spannender Gedanke. Also erstens natürlich das Team über die Verteilung des eigenen Gehalts diskutieren zu lassen und was bedeutet die für die Fairness an der Stelle? Das ist ja dann ein zentrales Element. Und dann da war auch eine Abteilung, wo eine andere Führungskraft, die das geleitet hat, wo die sich dann auch getraut hat, ihre Mitarbeiter zu fragen, sagt mal, welches Gehalt empfindet ihr als fair für mich? Also was ist euch meine Führungsdienstleistung wert? Welches Gehalt soll ich mir ausbezahlen? Und das hat die dann auch gemacht. Also das ist natürlich, also da muss man schon sehr, sehr weit sein mit seinen Mitarbeitern und auch mit seiner Persönlichkeit, dass man das Umfeld dafür geschaffen hat, das in einem ehrlichen, fairen Gespräch zu diskutieren. Aber ich glaube, wenn man das geschaffen hat, dann glaube ich, also braucht man sich nicht mehr um viel anderes jetzt Gedanken machen, weil da ganz viel davor passiert ist.
Ja, das stimmt. Also das, wie gesagt, das hat mich sehr beeindruckt, diese Vorgehensweise. Ja, genau.
Zu diesem, was davor eigentlich alles passiert sein muss, da gibt er ja ganz viele Anregungen und ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben oder mitgenommen. Das Erste, wo er auch bei der Selbstreflexion, oder ich weiß jetzt immer nicht, ob das von Anselm Grün oder von Bodo Jansen stammt, das mag man mir jetzt hier verzeihen, die schreiben da beide immer abwechselnd. Aber wenn so diese typische gehetzte Chef oder Manager, ich habe keine Zeit für gar nichts und lass mich von all meinen Terminen treiben, sich hier so kleine tägliche Rituale einzubauen. Das finde ich ein sehr schönes, so morgens zum Beispiel jetzt beim Zähneputzen, sich immer mal zu fragen, 3-4 Minuten, mit welchem Gefühl gehe ich heute zur Arbeit? Was bewegt mich heute? Das hat mich ein bisschen erinnert. Ich habe früher mal, also ich war ja auch mal angestellt, hatte ich morgens mal so, manchmal nicht immer, nicht jeden Morgen, aber manchmal so Anwandlungen. Ach, wem zaubere ich heute ein Lächeln ins Gesicht? Mit dem Gedanken bin ich in die Arbeit gegangen. Und es waren immer schöne Erlebnisse.
Das ist aber so eine Geschichte, die kann man ja jetzt noch gut anwenden, weil das ist schon eine Sache, die dann direkt, also man selber ist ja dann schon mal direkt gut gelaunt, weil man sagt, ach, ich werde jetzt heute jemanden mal glücklich machen und jemand anders ist dann nachher auch glücklich, wenn ihr dann ein Lächeln ins Gesicht gezaubert bekommt.
Ja, genau. Also das ist ja das. Ja, genau. Das hat mir immer viel Spaß und Freude gemacht. Heutzutage mache ich es manchmal, ich hatte das tatsächlich gestern, ich bin bei uns einkaufen auf dem Markt gewesen und habe mir gedacht, jetzt sage ich irgendwas Lustiges und alle in die Laune. Funktioniert.
Ja.
ja, und auch so eine kleine Geschichte. Also manchmal sind es die kleinen Sachen, die man dann super sofort umsetzen kann. Er redet auch drüber Verantwortung bei Besprechungen. Also bin ich dabei oder bin ich nicht dabei? Wer wird eingeladen und warum? Und die haben auf ihren Besprechungstischen dann Kärtchen liegen mit der Frage, wofür bin ich heute hier?
Ja, das habe ich auch nochmal in Erinnerung gerufen, ja.
Genau. Und dafür sich einfach zu überlegen, ich sitze jetzt hier in so einem Meeting. Erstens, was trage ich dazu bei, dass das Meeting gelingt? Und zweitens, braucht es mich überhaupt oder ist es nicht in meiner Verantwortung, meine Zeit sinnvoll zu nutzen? Das fand ich auch schön.
Ja, das hat er ja so sehr ausführlich dann da reingeschrieben. Also ich bin jetzt gerade auch auf diese Stelle dann nochmal gegangen, ne, wo er dann sagt, jeder darf Meetings anberaumen, aber jeder muss sich dann im Vorfeld dann darüber im Klaren sein, was das Ziel ist. Und die Tagesordnungspunkte, das finde ich auch ganz gut, also nochmal eine gute Anregung, dass die Tagesordnungspunkte durch lösungsorientierte Fragen ersetzt werden. Das finde ich jetzt für so ein Meeting auch nochmal viel effektiver, ne? Wenn man halt eben solche Fragen dann schon direkt stellt, die halt eben so gestellt sind, dass man halt eben sich mit der Lösung auseinandersetzt.
Ja, genau. Und also es ist wirklich, eigentlich das zentrale Element in dem Buch ist wirklich die richtigen Fragen stellen und im Vorfeld natürlich zu überlegen, welche Fragen stelle ich. Und das passt in jedem Bereich und auch in diesem kleinen, es geht um eine Besprechung, wenn ich vorab diese Fragen wollen wir beantworten bei dem Meeting. Weil dann kann auch jeder überlegen und entscheiden, was kann ich zur Antwort beitragen, anstatt die typische Berieseltechnik. Heute besprechen wir Top 1, Top 2, Top 3 und es wird dann so runtergearbeitet.
Ja, man muss halt eben auch immer schauen, wie man dann seine ganzen Leute, die bei der Besprechung dabei sind, ja mitnimmt. dass sie nicht nur Konsumenten sind, sondern halt eben auch aktiv mitarbeiten.
Das sagt er ja auch, oder sagt er ja auch, was du schon gesagt hast, wie bekommen wir unsere Mitarbeiter eigentlich in die Verantwortung? Also wie werden sie verantwortungsvolle Menschen? Und das macht es in drei Schritten. Und der erste ist eben, richtungsweisende, aufrichtige und sinnvolle Fragen stellen, ist Punkt eins, ist immer, das ist der Start. Zweitens ist dann, dem Team die Möglichkeit geben, durchs Antworten auf diese Fragen Teil der sinnvollen Lösung zu sein. Und im dritten ist es dann die Mitarbeiter, denen es zutrauen, dass sie diese Lösung auch eigenverantwortlich umsetzen. Und das hat sehr viel mit innerer Haltung zu tun.
Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, da muss man ja auch erstmal als Führungskraft sich selbst da entwickeln. Und da hat er in dem Buch selbst halt eben auch das eine oder andere, wo man dann halt eben erstmal sich selbst dann sinnvolle Fragen stellt. Dahingehend zum Beispiel, komme ich jetzt gerade auf eine Übung, das heißt, wie wurde ich geführt? Dass man sich da halt eben nochmal Gedanken drüber macht, wie es einem selbst ergangen ist.
Hast du von diesen Übungen und Fragestellungen, bist du da schon mal so in dich gegangen? Das muss man schon sagen, so er macht da ja sehr viel, er geht ja ins Kloster, er hat wie 3 Monate Askesezeit, also das ist alles sehr, sehr viel für mich. Also das würde ich mir jetzt nicht zutrauen und ich weiß auch gar nicht, ob ich das will. Aber so über sich nachdenken, das tue ich zum Beispiel sehr gerne und irgendwo hat man immer so seine kleinen Auszeiten dafür. Wo und wie nimmst du dir die?
Er da ja ganz gut drin hat, ist diese Selbstführung Teil 1, Körper und Geist nennt sich das, dass man halt eben sich morgens früh erstmal so seine Gedanken darüber macht, was habe ich mir vorgenommen, erstmal wie fühle ich mich selbst und was habe ich mir vorgenommen für den Tag und wie war der letzte Tag gewesen, dass man so eine Reflexion macht. Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich war da nicht sehr konsequent und irgendwann mal ist das dann, habe ich es dann wieder liegen gelassen. Was ich mache, ist, dass ich meditiere regelmäßig. Das mache ich bei mir in der Mittagspause. Also dann setze ich mich hin und mache so eine Viertelstunde Meditation, um halt eben da auch wieder Kraft zu finden. Und diese Meditation läuft auch so ab, dass ich die nicht unbedingt immer mit Anleitung mache, sondern halt eben auch einfach dann Gedanken kommen lasse und dann dadurch halt eben auch neue Impulse auch für die Arbeit auch kriege.
Schön. Das sagen sie auch beide und das ist wirklich ein Phänomen dieser Zeit. Man muss auch lernen, Stille auszuhalten. Also einfach für sich zu sein. Und da kommt einmal so ein netter Spruch, da musste ich dann lachen, wo sie schreiben, naja, es wäre in dem ein oder anderen Unternehmen besser, sie hätten einen Raum der Stille, als sich einen Kicker irgendwo reinzustellen.
Ja. Ja, stimmt. Ja.
Das hatte ich dieses Bild dann, immer muss Action sein. Also das ist ja das, was das vermittelt. Und ich sage, nein, es muss eben nicht immer Action sein. Im Gegenteil, du brauchst einfach mal die Ruhe und das in sich Gekehrte, um einfach, wie du auch sagst, mit der Meditation Kraft tanken und für sich selber Gedanken zu fassen.
Ja. Ja, also man sagt ja auch schon immer, es reicht ja schon mitunter, wenn man halt eben am Arbeiten ist und dann einfach mal den Blick aus dem Fenster schweifen lässt und da ins Grüne schaut und dann so mal einfach nur 1-2 Minuten dann da rausguckt. Das ist schon mal sehr hilfreich. Oder halt eben, das ist aber eine ganz, ganz einfache Geschichte, wenn man halt eben irgendwo unter Druck steht, dass man einfach mal so 1-2 Minuten ganz bewusst atmet und nur darauf achtet, wie der Atem fließt. Das sind so Sachen, die einen dann wieder so ein bisschen erden, ein bisschen zurückholen und beruhigen. Und dann kann man sich dann mit dem, worüber man sich gerade geärgert hat, nochmal auseinandersetzen. Dann geht es viel besser.
Ja, genau.
Diese spontanen Aktionen sind ja meistens immer eher kontraproduktiv.
Ja, genau. Also das hat mir an dem Buch dann ich sag mal, für mich überraschenderweise tatsächlich gut gefallen. Der Anselm Grün beschreibt ja immer Szenen aus dem Kloster. Ich nenne es mal so. Und das kann man, da kann man aber einige Dinge tatsächlich für seine eigene Unternehmensführung übertragen. Und zudem, es gibt so einen Spruch, den Mönche zu sich sagen, das finde ich ein gutes Mantra, was jetzt zu dem passt, was du sagst. Wir sind nicht verantwortlich für die Gedanken und Gefühle, die in uns auftauchen. Die dürfen alle sein, aber wir sind dafür verantwortlich, wie wir damit umgehen.
Genau, ja. Das ist ein ganz, ganz richtiger Ansatz. Und ich habe jetzt so eine Achtsamkeitsseminar habe ich jetzt besucht. Das nennt sich MBSR. Interessanterweise, also das ist jetzt so der neue Trend, Achtsamkeit. Und das sieht man ja überall. Mhm. Und das geht genau dahin. Ja, und als ich dieses Buch gelesen habe, hatte ich dann auch immer gedacht, naja, okay, also das, was jetzt halt eben immer propagiert wird, damit die Leute halt eben sich wieder entspannen, Achtsamkeit und so weiter, das gibt es schon ein bisschen länger auch in der Religion. Ne?
Weil das, ja, genau.
Das Interessante ist ja, das, was er ja dann anwendet, ist ja dann von dem Benedikt, ist ja ein Benediktinerkloster, das sind ja uralte Grundsätze, die angewandt werden und die aber jetzt in der heutigen Zeit auch noch absolut ihre Berechtigung haben. Das finde ich echt spannend.
Ja, und also das merkt man dann schon, dieser Transfer in die heutige Zeit, der funktioniert sehr gut, den bringen die beide auch super rüber. Also in dem Zusammenhang auch ein anderes Beispiel aus dem Klosterleben. Wie schaffe ich Verbundenheit? Also dieses Thema Verbundenheit wird sehr schön dargestellt, aufgegriffen. Und bei den Mönchen ist es eben dieses, also natürlich dieses immer erst die Selbstreflexion, das in sich gehen und dann aber das gemeinsame Tun. Das ist bei den Mönchen das Beten, das Ritual und das gemeinsame Reden darüber. Da haben die auch bestimmte Formate, sage ich jetzt mal, wie sie gemeinsam reflektieren und dann beschreibt er die, was fragen wir uns gegenseitig? Und es geht auch immer dabei, den emotionalen Aspekt in den Vordergrund zu stellen und nicht die Zahlen, Daten, Fakten-Ebene. Und dann diese Fragen, das kann ich mir auch vorstellen, natürlich, wenn das Klima in einer Kanzlei dazu stimmig ist. Was ist für dich wichtig, wenn du an die Arbeit denkst? Was verbindet uns miteinander? Und die Frage finde ich gut. Und was ist der Grund, der uns gemeinsam trägt, trotz aller Verschiedenheit?
Ja.
Also es ist so richtig, dass es da müssen die Menschen dafür bereit sein, also das auch so miteinander reden wollen und können. Aber ich glaube, wenn einem das gelingt, da offen miteinander umzugehen, dann hast du ein wirklich stimmiges Klima im Unternehmen.
Ja, das stimmt. Und dazu auch nochmal zu dem Klosterleben. Also der beschreibt auch, wie sie einen neues Mitglied dann da aufnehmen und hat das dann so beschrieben, dass sie halt eben den erstmal ein Gespräch führen und dann muss der sich halt eben selber nochmal Gedanken machen, warum er denn jetzt halt eben in dieses Kloster dann eintreten möchte und was ihm wichtig ist. Und die Aufnahme ist schon davon abhängig, dass die davon überzeugt sind, dass dieses neue Mitglied auch in ihre Gemeinschaft passt. Also sie sagen nicht, ach, Hauptsache, es ist nochmal jemand da im Kloster, also Hauptsache, wir haben nochmal einen Mönch. Sondern,
ja, genau.
Ja, also kann man sich das ja übertragen bei uns auf die Arbeitswelt, ja. Es ist wichtiger, jemanden zu finden, der halt eben ins Team passt und den man halt eben weiterbilden kann oder weiterentwickeln kann, als jemanden zu nehmen, nur damit endlich die Arbeit erledigt wird und der dann das Team aufmischt, dann hat man nachher sehr viel Spaß.
Ja, genau. Also das ist ja das, was in vielen Unternehmen passiert, ist die kurzfristige Sichtweise. Da muss eine Lücke gefüllt werden. Hauptsache, die Arbeit wird getan. Und das ist halt das langfristige Denken. Ist der Mensch, passt der ins Team? Passt der für diese Aufgabe? Welche Fähigkeiten hat er, die er damit einbringt? Und gehören die dahin? Das Einzige, wo ich mir wo ich bezweifle, ist dann, also dieses Aufnahmeverfahren dauert 6 Jahre im Kloster. Ich glaube, das kriegst du im Unternehmen.
Das stimmt. Das ist
mit der Probezeit. Das
könnte spielen. Ja, also die haben ein bisschen mehr Zeit, das ist richtig, ja. Ja, genau. So viel Probezeit haben wir nicht, ja. Aber, aber in den Vorstellungsgesprächen ist es ja meistens so, es geht nur darum, was hast du schon getan, was kannst du leisten, welche Aufgaben kannst du übernehmen, aber weniger darum, wie tickst du menschlich. Ne? Ja. Also es wird ja so ein bisschen ausgeblendet. Also bei uns geht das immer so, wenn wir jemanden einstellen, dann ist das meistens in lockeren Gespräch, also irgendwelche Einstellungstests oder sonstige Sachen haben wir gar nicht. Und da kommt es halt eben bei mir sehr viel aufs Bauchgefühl an. Und ich denke auch immer so, wenn die halt eben mal 1 oder 2 Tage zum Probearbeiten kommen, dann hilft das auch sehr viel weiter. Aber toi, 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 bis jetzt war mein Bauchgefühl immer schon recht gut gewesen.
Ja, das beschreiben Sie ja auch. Man soll da auch ruhig auf sein Bauchgefühl hören.
Und genau. Ja, das stimmt auch. Ne? Ich meine, gut, wenn man jetzt gerade in eine Führungsposition eingetreten ist, ist es sicherlich am Anfang noch ein bisschen schwierig. Das hat ja auch was mit Erfahrung zu tun. Auch als junge Führungskraft bin ich der Überzeugung, wenn ich da so ein bisschen auf meine innere Stimme höre, dass das schon sehr nützlich ist. Ja. Weil in den Gesprächen, also wenn man ja ein Vorstellungsgespräch führt, das ist ja dann nicht nur das, was in Worten gesagt wird, sondern auch das, was zwischen den Zeilen dann läuft. Und die Kommunikation besteht ja nicht nur aus Worten, sondern auch aus Gesten. Und da kann man schon sehr viel rausziehen.
Wo ich noch was mir super schön gefallen hat, also der Bodo Jansen erzählt ja auch immer ein bisschen von der Geschichte seines Unternehmens, seiner Hotels und viele Beispiele daraus, wie da die Entwicklung geht. Also und was ich sehr toll finde, ist, er zeigt den Wertebaum von Upstalsboom, also so heißt ja die Hotelkette, und der ist fantastisch. Also das haben die ja gemeinsam erarbeitet, 12 Wertebegriffe, und das kennt man natürlich auch aus anderen Unternehmen. Und da denke ich mir manchmal, wenn man einfach Vertrauen, Loyalität und Verantwortung, wenn man das liest, dann sind das so hohle Phrasen gerne mal.
Ja.
Was in dem Wertebaum super rüberkommt, sie beschreiben mit einem Satz, was sie damit meinen, und dieser Satz ist zum Teil genial, wenn zum Beispiel bei Achtsamkeit steht, wir leben den Moment und gestalten die Zukunft.
Ja, oder, also das finde ich auch.
Genau, warte mal ganz kurz. Bei Loyalität steht, mit Menschen sprechen, anstatt über sie zu reden. Und bei Lebensfreude, das ist mein liebster Spruch, wir überraschen den Alltag.
Ja, also ich finde den auch sehr, sehr gut, weil also die Mitarbeiter haben den ja, zwar war der Herr Jansen ja auch irgendwie mit beteiligt, aber die Mitarbeiter haben den vorwiegend entwickelt, seine Führungskräfte. Und die Vorgabe war wirklich zu sagen, wir schmeißen jetzt nicht irgend so ein Wort, dann so eine Geschichte einfach mal dahin, sondern wir sagen auch, was wir darunter verstehen. Ja, weil es gibt ja viele Unternehmensleitbilder, wo dann halt eben diese Worte dann drin vorkommen. Aber im Prinzip weiß keiner, was ist denn damit jetzt bei uns gemeint, weil jeder kann das ja anders interpretieren. Und wie leben wir das denn? Und das ist halt eben schon, hat mich auch sehr beeindruckt.
Ja, genau. Habt ihr sowas in der Kanzlei mal angefangen oder gemacht, dass ihr euch so, läuft ja klassisch immer unter diesem Thema Leitbildentwicklung?
Ja, wir haben Unternehmensleitbild, was aber dann, muss ich dann auch sagen, nicht von den Mitarbeitern entwickelt wurde, das erste, sondern das alleine von der Kanzleileitung. Beim zweiten, also wir haben das nochmal überarbeitet, weil das Leitbild bleibt ja nicht gleich, weil man entwickelt sich ja auch weiter. Und in dem Leitbild haben wir halt eben auch die Vision mit einbezogen. Und das zweite haben wir dann gemeinsam mit unseren Führungskräften entwickelt. Ich sag aber, so wie der Herr Janssen das in seinen, bei den Upstalsbohmern dann gemacht hat, das ist sicherlich noch mal viel zielführender. Also man muss da seine Mitarbeiter noch mal ein bisschen mehr mit einbeziehen.
Denke ich auch. Und so wie er es macht, oder das kann man ja für die Kanzlei übertragen, wenn man sich einfach mal den Wertebegriff hernimmt und die Mitarbeiter sagen oder Geschichten dazu erzählen lassen, wenn du den Begriff Loyalität hörst, wo hast du das letzte Mal bei uns in der Kanzlei wahrgenommen oder erlebt? Erzähl mal die Begebenheit dazu. Ich glaube, dann kriegt man die Mitarbeiter da super ins Boot und kann auch nochmal austauschen, ist das für uns ein gemeinsamer Wert? Die machen das auch, die haben das mit, das fand ich spannend, mit einem Planspiel gemacht von Eigenland.
Ja,
genau. Das muss ich mir mal genauer angucken. Das ist bestimmt super spannend. Das geht da über mehrere Tage, wo dann genau diese Themen miteinander spielerisch erarbeitet werden. Das gefällt mir gut.
Ja.
Das müssen wir mal im Delfinet beim Jahrestreffen machen.
Ja, genau.
Schauen, was dann rauskommt.
Ja.
Genau, sehr gut. Wo hast du noch Punkte?
Ja, also ich fand jetzt halt eben auch ganz spannend, um den einzelnen Mitarbeiter weiter zu entwickeln. Also grundsätzlich ist es ja so, dass der Herr Janssen sagt, jeder Mitarbeiter, das ist vollkommen egal, was er für eine Stellung hat, darf sich herausnehmen, dass er dann mal für so ein Seminar in ein Kloster geht, um sich selbst zu finden. Mhm. Er hat aber mittlerweile dann auch, ist er hergegangen und macht das, diese Entwicklung von den Mitarbeitern selbst und hat dann so eine Übung da mit denen gemacht, das nennt sich dann Timeline, wo die halt eben sagen, so, hier ist mein Start, da fange ich an. Dann überlege ich mal, welche Krisen hatte ich in meinem Leben gehabt, welches Glück ist mir widerfahren, was habe ich erreicht, welche Liebe ist mir da entgegengekommen, wo stehe ich heute, und dass sie sich da erstmal darüber Gedanken machen, wie war das jetzt mit mir, und dass sie dann halt eben überlegen, so, und wo will ich denn jetzt in 10, 20, 30 Jahren stehen? Und was hilft mir denn dabei weiter? Und das finde ich schon, diese Übung finde ich schon sehr intensiv, natürlich. Mhm. Kann ich, wenn ich jetzt mit jedem Mitarbeiter mache, ist das schon sicherlich eine sehr intensive Geschichte. Aber für die persönliche Weiterentwicklung jedes einzelnen Mitarbeiters ist das schon eine tolle Sache.
Ja, denke ich auch. Und wenn man es, also ich war auch an der Stelle, habe ich überlegt, also das für sich selber erst einmal zu machen, sich mal so seine Timeline aufzumalen und dann zu gucken, wo sind meine Punkte, meine Lebenslinien und Ereignisse und was für Auswirkungen haben die gemacht. Das ist eine sehr spannende Reflexion für sich. Und wenn man es dann für sich gemacht hat, dann mit einzelnen Mitarbeitern, die das machen wollen auch, darüber zu diskutieren, das, glaube ich, ist eine wertvolle Erfahrung.
Ja. Ja, ich denke, das kannst du nur machen, wenn du selbst das schon mal gemacht hast.
Ja.
Wenn du jemanden anleiten willst und du hast selbst da keine Erfahrung mit, dann ist es schon schwierig. Also du musst dir selbst schon darüber im Klaren sein, was dein Ziel ist und wo du hin willst und wo du herkommst.
Sehr schön. Was sagst du, warum muss man das Buch gelesen haben oder auch nicht?
Also das Buch sollte man gelesen haben, um halt eben seine eigenen Führungsqualitäten nochmal zu überdenken, sich einfach Anregungen daraus zu ziehen, wie man halt eben besser seine Unternehmen führen kann. Und halt eben auch nochmal, im Prinzip das, aber davor quasi, dass man halt eben nochmal Anregungen findet oder Tools findet, dass man sich selbst nochmal darüber im Klaren ist, was will ich und wo will ich hin und wie zielgerichtet arbeite ich. Und deswegen finde ich das sehr gut. Man muss da nicht alles von umsetzen, aber so diese Philosophie, die dahinter steht, die finde ich sehr ansprechend.
Genau. Also kann ich nur bestätigen. Und außerdem, es stehen einfach ein paar Sätze drin. Es ist wieder so kalenderspruchreif, die ich mir so mitgenommen habe, die ich noch zum Abschluss wiedergeben mag. Das Bild ist großartig. Er schreibt einmal von der operativen Schwerkraft des Alltags. Ja. Also wenn immer alles an uns zieht und jeder will was von uns und wir kämpfen und straucheln, um die Norm zu erfüllen, sich davon zu befreien. Aber der Begriff, die operative Schwerkraft des Alltags, ist großartig. Und das, was dann dazu passt, also das ist ein super schöner Leitsatz. Ich gab meinen Terminen Prioritäten, aber nicht meinen Prioritäten Termine.
Ja.
Kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn man da dran schon mal arbeitet, glaube ich, ist man ein ganzes großes Stück weiter.
Ja, das stimmt.
Sehr schön. In diesem Sinne, Silke, vielen Dank für den angenehmen Gedankenaustausch und an alle Hörer, lest dieses Buch. Es passt jetzt auch schön in die, es heißt ja stark in stürmischen Zeiten. Jetzt kommt die Novemberzeit, wo man eh in sich geht und reflektiert. Da passt es nochmal gut dazu, sich das zu Gemüte zu führen. Danke.
Ja, finde ich auch. Ja, vielen Dank auch.
Genau, an alle. Bis denn. Ciao.
Ja, ciao.